SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Tag. Baden-Württemberg bekommt ein neues Klimaschutzgesetz. Was drin steht und was das bringen kann, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, das Bundesverfassungsgericht setzt der Polizei bundesweit Grenzen, indem es Teile des Polizeigesetzes von Mecklenburg-Vorpommern für verfassungswidrig erklärt. Und Streiks legen das Vereinigte Königreich weitgehend lahm. Dabei geht es nicht nur um Lohnforderungen, sondern auch um die Erhaltung des Streikrechts. Ein neues Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg. Noch heute soll es vom Landtag beschlossen werden. Kernziel: Der Treibhausgasausstoß soll bis 2030 um 65% im Vergleich zu 1990 reduziert werden. 2040 soll dann Klimaneutralität erreicht sein. 5 Jahre früher, als es der Bund für ganz Deutschland beschlossen hat. Umweltministerin Thekla Walker von den Grünen meint, es sei das, Zitat, ehrgeizigste, das weitreichendste und das umfassendste Klimaschutzgesetz, das wir in Deutschland haben. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Ist das so?
Na, auf jeden Fall, wenn man sich die Ziele anguckt, die sind ambitionierter als alle anderen Ziele und auch diese neuen Sektorziele, also das für jeden Bereich Verkehr, Gebäude, Industrie, Energiewirtschaft, Landwirtschaft eigene Ziele vorgegeben werden. Das ist unter den Bundesländern neu, setzt im Grunde das, was das Bundesklimagesetz jetzt auch hat, eben in Landesrecht um. Insofern ja, sehr ambitioniert bei den Zielen.
Das haben Sie jetzt schön betont. Und was ist das Problem mit dem Erreichen der Ziele?
Also es gibt Ansätze da drin und es gibt sehr konkrete Maßnahmen, wie man das erreichen will. Aber das ist alles von sehr vielen Dingen abhängig und durchaus eben nicht sichergestellt. Also es gibt ja keinen Mangel an Zielen in Deutschland. Es gibt einen Mangel an Umsetzung. Und das ist nicht nur Sache des Landes alleine. Also wenn man sich anguckt, wie der Ausbau des Netzes beim Strom zum Beispiel eben nicht vorankommt, weder im Land noch im Bund, dann wird schon deutlich, dass es nicht so einfach wird, das alles zu erreichen. Klimaverbände kritisieren deshalb auch, dass das Gesetz da unkonkret sei.
In Baden-Württemberg soll es auch verbindliche Sektorenziele geben. Sie haben es schon angesprochen. In welchem Sektor dürfte es denn besonders schwierig werden, diese Ziele zu erreichen?
In allen. Absolut in allen. Denn wenn man sich die realen Zahlen anguckt, dann ist ja die Treibhausgasemission auch in Baden-Württemberg wieder angestiegen nach der Delle durch Corona. Und das wird alles nicht sehr einfach werden. Also fangen wir bei den Gebäuden an. Da ist Baden-Württemberg bei der Wärme schon führend. In Deutschland hat sehr spannende Gesetzgebungen. Aber wenn man das temperaturbereinigt sieht, also die Temperaturerwärmung, die wir weltweit haben, auch in Baden-Württemberg haben, rausrechnet, dann hat sich beim Gebäudesektor wirklich nicht viel getan, auch im Land nicht viel getan. Und das Ziel ist dort enorm. Im Gebäudesektor soll halbiert werden, die Emissionen bis 2030 gegenüber 1990. Da sind wir weit von entfernt. Beim Verkehr ganz ähnlich. Auch da hat zwar Corona einen Einbruch gebracht, aber nachhaltig ist das bislang noch nicht. Also man kann jeden Sektor durchdeklinieren. Die Herausforderungen sind immens.
Auch im Bund gibt es ja Sektorenziele, wie jetzt in Baden-Württemberg. Die will die FDP im Bund aber gerade mehr oder weniger kippen, damit Verkehrsminister Wissing in seinem Bereich nichts unternehmen muss. Wird das denn mit den baden-württembergischen Sektorenzielen auch funktionieren, wenn der Bund da aussteigen sollte?
Ja, das ist eine gute Frage. Da prallen ja Konzepte aufeinander. Die FDP sagt, wir sollten da reduzieren, wo es am einfachsten geht. Das ist nach Ansicht der Grünen und in diesem Fall in Stuttgart auch der CDU deshalb nicht zielführend, weil dann einer auf den anderen zeigt mit dem Finger und ihn verantwortlich macht, wenn es nicht klappt. Insofern sind die Sektorziele natürlich ein Versuch, das konkreter zu machen und zu sagen, wir müssen ja überall runter mit den Emissionen. Also was sollen die Ausreden und das aufeinander zeigen? Jeder muss seins machen. Das kann man unabhängig von einem Bundesgesetz reinschreiben. Aber das hat natürlich Wirkung. Gucken wir uns das im Energiebereich an. Baden-Württemberg hat ein Viertel des Stroms, das es importieren muss, jetzt schon. Jetzt fallen noch die Atomkraftwerke weg, also Neckarwestheim, und dann werden nochmal 15% mehr Strom importiert werden, wenn Baden-Württemberg den Ausbau von Wind, vor allen Dingen von Wind, nicht endlich voranbringt. Also ja, man kann Sektorziele auch alleine als Bundesland betreiben, das wird nicht vom Bund abhängen.
Was werden wir als Bürger im Land vom baden-württembergischen Klimaschutzgesetz am ehesten mitbekommen? Den Gebäudeumbau?
Ich glaube, den Gebäudeumbau sicherlich. Da ist ja schon eine Solarpflicht da, wenn das Dach saniert wird. Das ist also eine Sache, die gar nicht mal so neu wäre. Wir werden es im Verkehr merken müssen. Also wenn diese Ziele nicht nur auf dem Papier stehen und diese jährliche Überprüfung, die vorgesehen ist, nicht nur Makulatur sein soll, dann werden wir das im Verkehr merken müssen. Und das geht, glaube ich, über E-Mobilität noch hinaus. Das bedeutet auch deutlich mehr öffentlichen Nahverkehr, sonst kommt man da niemals hin. Wir werden das an allen Ecken und Enden merken. Landwirtschaft haben wir ganz außen vor gelassen. Da gibt es auch bislang keine deutlichen Verbesserungen. Die kann eigentlich nur kommen, wenn deutlich weniger Tiere gehalten werden, gerade in Baden-Württemberg. Und das werden wir als Verbraucher dann auch merken.
Baden-Württembergs neues Klimaschutzgesetz. Informationen von Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Wieder einmal hat das Bundesverfassungsgericht die Polizeibefugnisse beschränkt. Diesmal die in Mecklenburg-Vorpommern. Auch dort hatte das für den Schutz der Verfassung zuständige Innenministerium mit seinem von Anfang an umstrittenen Gesetz eben nicht die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit gewahrt, sondern sich klar für das Supergrundrecht Sicherheit entschieden. Auch wenn der Innenminister in Schwerin von der SPD gestellt wird und nicht von der CSU. Das Bundesverfassungsgericht macht in mehreren Punkten deutliche Ansagen, was der Polizei erlaubt werden darf, berichtet Klaus Hempel aus Karlsruhe.
2020 bekam die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche neue Befugnisse, um Straftaten schon im Vorfeld zu verhindern. Erleichtert wurde zum Beispiel der Einsatz von verdeckten Ermittlern und V-Leuten, die eingesetzt werden, um Informationen bei verdächtigen Personen abzuschöpfen. Ermittler sollen auch heimlich die Wohnung von Verdächtigen betreten können, um dort Spähsoftware auf Computern oder Smartphones installieren zu können. Auch das heimliche Abhören von Handygesprächen oder das Abschöpfen von Textnachrichten wurde erleichtert. Gegen diese Regelungen gingen in Karlsruhe mehrere Verfassungsbeschwerden ein, unter anderem von einer Rechtsanwältin und einem Journalisten. Unterstützt wurden sie dabei von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ihre Kritik: Die neuen Vorschriften würden viel zu stark in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifen, vor allem in die Privatsphäre, ohne dass eine konkrete Gefahr vorliegen müsse. Das Bundesverfassungsgericht ist in seiner Entscheidung vielen Kritikpunkten gefolgt und hat etliche der neuen Maßnahmen für verfassungswidrig erklärt. So seien beim Einsatz von verdeckten Ermittlern und V-Leuten keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen worden, um die Privat- und Intimsphäre von Verdächtigen zu schützen. So habe es der Landesgesetzgeber versäumt, zu verbieten, dass verdeckte Ermittler und V-Leute eine intime Beziehung mit einer verdächtigen Person eingehen. Es müsse auch ausgeschlossen werden, dass höchst private Details abgeschöpft werden, die zum Kernbereich der privaten Lebensführung gehören. Wenn die Polizei abgeschöpfte Informationen auswertet, müsse sichergestellt werden, dass dabei ebenfalls höchst private Details außen vor bleiben. Im Zweifel müsse ein unabhängiger Datenschutzbeauftragter hinzugezogen werden. Zu weit geht den Verfassungsrichterinnen und Richtern auch die Befugnis von Ermittlern, heimlich Wohnungen betreten zu können, um eine Online-Durchsuchung auf Computern oder Smartphones durchzuführen. Dies sei nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt, nämlich wenn die konkrete Gefahr bestehe, dass schwerste Straftaten begangen werden und die Maßnahme von einem Richter angeordnet wird. Gekippt hat das Bundesverfassungsgericht auch gesetzliche Vorschriften zur Rasterfahndung. Das Gleiche gilt für die Ermächtigung der Polizei, bestimmte verdächtige Personen zur Beobachtung auszuschreiben. Hierfür fehle dem Land die Gesetzgebungskompetenz, sprich Mecklenburg-Vorpommern hätte eine solche Vorschrift schon aus formellen Gründen gar nicht erlassen dürfen. Dem Landesgesetzgeber gab das Bundesverfassungsgericht bis Ende dieses Jahres Zeit, das Polizeigesetz nachzubessern. Wichtig: Die Entscheidung ist bundesweit von großer Bedeutung, denn die Beschränkungen der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen, die das Verfassungsgericht in seinem Beschluss formuliert hat, müssen von allen Bundesländern beachtet werden.
Nach Großbritannien. Lokführer, Busfahrer, Sicherheitskräfte, Beschäftigte von Hochschulen, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, darunter viele Zehntausende Lehrerinnen und Lehrer. Sie alle streiken heute. Wenn in England und Wales heute wirklich so gar nichts mehr gehen sollte, dann wäre das nicht verwunderlich. Ein breites Bündnis von Gewerkschaften fordert nicht nur mehr Geld, sondern will auch das Streikrecht verteidigen. Der Hintergrund. Der britische Premier Sunak und sein Wirtschaftsminister Shapps haben die ständigen Arbeitskämpfe seit dem vorigen Sommer satt und wollen nun per Gesetz das Streikrecht einschränken. Für Polizisten, Feuerwehrleute, Gesundheits- oder Bahnpersonal sollen bald strikte Beschränkungen gelten. Labour-Vize Rayner nennt das Gesetz den so wörtlich »feuert die Pflegekräfte«-Entwurf. Der konservative Wirtschaftsminister Shapps meint dagegen, dass das gerechtfertigt sei, weil die Menschen ja nicht frei wählen könnten, wann sie einen Rettungswagen oder die Feuerwehr benötigen. Wahr ist aber auch, die Regierung greift mitten im Tarifkonflikt mit ihren eigenen Angestellten zur Gesetzeskarte und will die Regeln zu den eigenen Gunsten verändern. Das ist nicht illegal, aber eben irgendwas zwischen Unverschämtheit und schlechtem Stil. Aber wen wundert das bei den Tories noch am dritten Jahrestag des Brexits? Aus London, Christoph Prössl.
Die 15-jährige Nancy macht in wenigen Monaten ihren mittleren Schulabschluss. Dass die Lehrer jetzt streiken und Unterricht ausfällt, sieht sie mit gemischten Gefühlen.
I'm in year 11 now, so it is quite a big problem because lessons from now until.
Das ist ein großes Problem. Die Mitarbeit im Unterricht wird für den Abschluss bewertet.
It's quite important that we're in school. We've missed a lot of school due to COVID already.
Dazu kommt, dass die Schülerinnen und Schüler schon viel Unterrichtsausfall hatten wegen Corona. Insgesamt werden in England und Wales wohl um die 100.000 Lehrerinnen und Lehrer streiken. Einige Schulen werden schließen müssen. Viele Eltern haben die Betreuung schon anders organisiert, so wie dieser Vater. Für den Kleinen muss ein Elternteil zu Hause bleiben.
One of us will need to take half a day's pay to look after this one. Our eldest daughter is allowed to go into school, but Adeline needs to stay home with us.
Die ältere Tochter darf in die Schule gehen, der Unterricht findet trotzdem nicht statt. Die Lehrer fordern eine deutliche Gehaltserhöhung, um die 7%. Im vergangenen Jahr wurden die Gehälter bereits um 5% angehoben, doch das gleiche die Inflation nicht aus, argumentieren die Gewerkschaften. Es falle Unterricht aus wegen der personellen Unterbesetzung. Sagt Kevin Courtney von der Gewerkschaft National Education Union der BBC. Zum Beispiel gäbe es für viele Klassen, in denen eines der Kernfächer Chemie sei, keine Chemielehrer.
GCSE Chemistry classes which don't have chemistry teachers. So we are asking for a pay rise that will put right or help to put right the teacher recruitment and retention difficulty.
Die höheren Gehälter sollen den Job wieder attraktiv machen. Mehr Geld verlangen auch die Zugführer, die auch heute die Arbeit niederlegen. In den kommenden Tagen werden auch wieder die Krankenschwestern streiken. Dazu kommen die Feuerwehrleute. Für die Regierung ist die Lage kompliziert. Es fehlt das Geld, um die Forderungen zu erfüllen. Die Steuern wurden gerade erst angehoben. Die Regierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Berufsgruppen verpflichtet, eine Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Die Gewerkschaften lehnen das ab, sehen ihr Streikrecht in Gefahr, Grundrechte bedroht. Viele Briten ertragen die Streiks, sehen die Notwendigkeit. Die Solidarität ist noch da.
Am dritten Brexit Day wird in Großbritannien in vielen Bereichen gestreikt für mehr Geld und für die Erhaltung des Streikrechts. Christoph Prössl war das aus London. Die Ukraine gilt als eines der korruptesten Länder Europas. Und das, obwohl es in den vergangenen Jahren schon deutliche Fortschritte gegeben hat. Aber nun bietet der Krieg neue Chancen, sich zu bereichern. Für Oligarchen und Politiker. Doch wie unsere Korrespondentin Rebecca Barth aus Kiew berichtet, will das die Zivilgesellschaft nicht mehr zulassen. In den vergangenen Jahren habe die Kultur begonnen, sich zu verändern.
Timofei Milanov hasst die Korruption. Der Präsident der privaten Hochschule Kiew School of Economics redet sich in Rage, wenn er nach dem Thema gefragt wird. Denn Korruption ist schon seit Jahrzehnten ein großes Problem in der Ukraine. Sie einzudämmen war lange ein nahezu unmögliches Unterfangen. Denn Korruption sei kein rein politisches Problem, meint Milovanov. Es sei ein kulturelles Problem. Und die Kultur der Korruption sei russisch beeinflusst, so Milovanov.
Everything is for sale.
Alles steht zum Verkauf, Regeln spielen keine Rolle und jeder kämpft für sich selbst. Es gilt das Gesetz des Stärkeren, Einflusssphären. Die ganze russische Propaganda und sogar ihre Positionierung basiert auf dieser Philosophie. Und diese Philosophie ist auch die Philosophie korrupter Menschen. Wir bekämpfen das in der Ukraine also an zwei Fronten, direkt gegen Russland und innenpolitisch. Im Winter 2013 beginnen in Kiew Massenproteste auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. Während der damalige Präsident in einer pompösen Villa mit vergoldeter Toilette lebt, wissen viele Menschen kaum, wie sie ihren Alltag finanzieren sollen. Die Revolution der Würde, wie die Proteste in der Ukraine genannt werden, verändert das Land. Seitdem kämpfen viele in der Ukraine gegen das Korruptionsproblem. Doch es sei immer wieder auch Russland gewesen, das versucht habe, diesen Kampf zu manipulieren, sagt Tatjana Schewtschuk, Aktivistin vom Aktionszentrum gegen Korruption. Russland hat auf jede erdenkliche Weise versucht, dieses System anzuheizen und den Reformen zur Korruptionsbekämpfung in der Ukraine entgegenzuwirken. Sie waren daran interessiert, dass die Ukraine so bleibt wie Russland, mit schwachen Institutionen. Viele Kollaborateure in den Regionen sind nicht ideologisch motiviert. Sie sind einfach korrupte Beamte, die auf die Seite Russlands übergelaufen sind, dass ihnen einfach mehr zahlen kann. Das ist alles. Davon ist auch Timofey Milovanov von der Kiev School of Economics überzeugt. Korruption töte Menschen, sagt er und blickt dabei auch auf eigene Erfahrungen zurück. Seine Mutter starb vor 13 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Ohne Korruption wäre sie heute noch am Leben. Davon ist der Ökonom überzeugt. Kliniken hätten keine Behandlungen durchführen können, weil sie vorgeschriebene Geräte nicht besaßen. Und Ärzte kümmerten sich erst, nachdem er sie bestochen habe. Insgesamt habe er $20,000 Bestechungsgeld gezahlt. Doch es habe seine Mutter nicht mehr retten können. Das war 2010, 2-3 Jahre vor der Revolution. Das war damals das Ausmaß der Korruption. Nichts hat funktioniert, alle waren korrupt. Sogar der Arzt, der einen Patienten in kritischem Zustand auf der Intensivstation aufnehmen sollte, hat seine scheiß Arbeit nicht gemacht, bis ich ihm $20 Bestechungsgeld gegeben habe. Ich war am Boden zerstört. Doch die Ukraine ist im Wandel. Der Kampf gegen Korruption ist ein dominierendes Thema für Medien und Gesellschaft und auch auf institutioneller Ebene wurden Maßnahmen ergriffen. Zwischen 2015 und 2019 entstand das Nationale Antikorruptionsbüro NABU, eine Strafverfolgungsbehörde. Dazu eine spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft und das Hohe Antikorruptionsgericht. Das Land sei auf dem richtigen Weg, meint Aktivistin Schewtschuk. Jetzt, nach 8 Jahren, sehen wir, dass die wichtigsten Einrichtungen schon geschaffen sind und Ergebnisse liefern. Das System wird allmählich gesäubert. Natürlich kann man ein Land nicht von heute auf morgen verändern, aber in 8 Jahren hat es in diesem Bereich große Fortschritte gegeben. Und das zeigen auch die Daten von Transparency International. Noch immer schneidet die Ukraine nicht gut ab. Im europäischen Vergleich ist nur Russland noch korrupter. Aber im weltweiten Vergleich hat die Ukraine in den vergangenen 10 Jahren mit die größten Fortschritte in der Bekämpfung von Korruption erzielt, gibt Transparency International an.
Und von der Ukraine nochmal zurück nach Baden-Württemberg. The land, home of the capsule. Übersetzt, unsere Schüler sind so gut, da brauchen die nur 8 Jahre Gymnasium. Es wirkt manchmal, als sei das seit Jahren das inoffizielle Motto des baden-württembergischen Kultusministeriums. Selbst mit Corona war man in Stuttgart nicht bereit, vom G8-Gymnasium abzurücken, obwohl das doch eine prima Gelegenheit gewesen wäre. Ein immer schlechteres Abschneiden in allen Bildungsvergleichen? Egal, wir machen weiter, auch wenn wir schon lange die Letzten sind, die noch G8 haben. Die Frage ist, wie lange sich dieses Alleinstellungsmerkmal noch durchhalten lässt. Heute wurde im Landtag mal wieder hochemotional darüber diskutiert, als die SPD die Wiedereinführung von mehr G9-Gymnasien als Antrag stellte. Aus Stuttgart berichtet unsere Landespolitik-Korrespondentin Edda Markeli.
Zu wenig Zeit, zu viel Druck, so beschreiben die meisten Redner im Landtag den Alltag von Schülerinnen und Schülern am achtjährigen Gymnasium. Zu wenig Zeit für Freizeit, Sport, Musik und Kunst, zu viel Druck in der Schule. So begründet SPD-Fraktionschef Stoch seine Forderung nach mehr G9-Schulen und fordert mehr Geld für die Bildung.
Es ist nicht so, dass sie nicht können, sie wollen nicht. Sie wollen nicht sehen, wie viele Eltern lieber ein G9 hätten, wie viele Schülerinnen und Schüler, wie viele Verbände. Sie wollen nicht sehen, wie viele Schulkinder die Ansprüche des G8 nur erfüllen können, indem Eltern ihnen umfangreiche Nachhilfe bezahlen. Das ist nicht das, was wir unter sozial gerechter Bildung verstehen.
Unterstützung bekommt die SPD von der FDP. Tim Kern, der bildungspolitische Sprecher der FDP, will sogar an jedem Gymnasium wieder G9 einführen. Das vor etwa 20 Jahren mitbeschlossene G8 sei heute nicht mehr sinnvoll, so die FDP. Selbstkritik.
Der erhoffte Erfolg von G8 stellte sich so nicht ein. Durch die engere Taktung und immer weniger Zeit, sich mit seinen eigenen Interessen auseinanderzusetzen, sind zu viele junge Menschen nach dem Abitur ratlos, was sie denn nun akademisch oder beruflich machen wollen. Und schließlich beklagen die Universitäten eine zunehmende mangelnde Studierfähigkeit und bieten immer mehr Vorbereitungskurse an.
Für das Kultusministerium tritt Staatssekretärin Sandra Boser ans Rednerpult. Die Grünen-Politikerin lehnt einen Ausbau des neunjährigen Gymnasiums ab. Keine grundlegenden Strukturveränderungen, so die Devise der grün-schwarzen Landesregierung. Außerdem sei eine flächendeckende Einführung von G9 zu teuer. Sandra Boser.
Je nach Modell und Umfang braucht es etwa 1400 zusätzliche Lehrerstellen. Das entspricht ca. 115 Millionen Euro. Aber es geht hier vor allem um das Personal, das uns fehlt. Und wenn Sie jetzt sagen, wir hätten an den Gymnasien keinen Personalmangel, dann gehen Sie bitte mal an die Gymnasien.
Anders als die Grünen betont die CDU, sie sei bei G9 gesprächsoffen. Aber auch sie will keine Änderungen am System. Ungewöhnliche Unterstützung bekommt die grün-schwarze Landesregierung von der AfD. Rainer Balzer spricht sich für den Erhalt des achtjährigen Gymnasiums aus und betont, außer an den 44 Modellschulen gäbe es doch an beruflichen Gymnasien überall G9.
Ja, und wir kommen zur Wirtschaft. Die offizielle Bestätigung fehlt noch, aber es steht wohl fest, der US-Chip-Hersteller Wolfspeed will im Saarland in Ensdorf eine große Halbleiterfabrik errichten. Heute sollen die Pläne vorgestellt werden. Extra dazu kommen Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Max Dehling aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Bei dieser Politprominenz scheint die Fabrik ja keine gewöhnliche zu sein.
Nein, ganz und gar nicht, denn Wolfspeed will nach den jüngsten Medienberichten nicht weniger als die angeblich größte Fabrik für Siliziumkarbid-Halbleiter weltweit bauen. Halbleiter werden ja benötigt für moderne Computerchips, wie es sie unter anderem auch in E-Autos gibt. Und für die sollen diese Halbleiter, für diese E-Autos, diese Halbleiter aus Siliziumkarbid ein richtiger Gamechanger sein. Denn E-Autos sollen damit schneller laden und energiesparsamer fahren können. Ihre Reichweite steigt also, was ja bei E-Autos durchaus ein wichtiger Faktor ist. Aber auch generell gilt der Halbleitermarkt als ein extrem wichtiger in Zukunft. Branchenfachleute rechnen mit jährlichen Wachstumsraten von 20% auf dem Markt. Und fest steht, vor allem in der EU und in Deutschland fehlt es derzeit noch an Halbleiterproduktion. In den letzten 2 Jahren gab es da auch große Lieferkettenprobleme auf dem Markt. Viele Elektronikartikel, wie zum Beispiel auch Spielekonsolen, die waren deshalb monatelang nicht mehr verfügbar, weil die Produktion einfach stillstanden. Und deshalb sagen jetzt auch Fachleute, dass diese Fabrik auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks übrigens in Ensdorf ein sehr wichtiger Schritt sei.
Ja, und auch deshalb kommen wohl Scholz und Habeck ins Saarland. Aber wohl auch, um zu feiern, dass neben den Amerikanern da ein weiteres deutsches Unternehmen in die Chipproduktion, insbesondere für E-Autos, einsteigt, oder?
Genau, der Automobilzulieferer ZF will sich offenbar an der Chipfabrik im Saarland beteiligen. Im November hatte ZF angekündigt, sein Werk in Saarbrücken in Zukunft zum Leitstandort für elektrische Antriebssysteme zu machen und künftig auch Antriebstechnik für reine Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Und die Beteiligung an einer dann gut 20 Kilometer von Saarbrücken entfernter Chipfabrik, die würde dann doch sehr gut passen. Laut Medienberichten werde außerdem ein gemeinsames Forschungszentrum von Wolfspeed und ZF ZF geplant, an dem ZF dann die Mehrheit halten soll. Als fast sicher gilt, dass die neue Fabrik hunderte bis tausend neue Jobs schaffen könne. Wie teuer die Investitionen dabei ausfallen, das ist noch unklar. Es dürfte aber sicherlich in die Milliarden gehen, bevor es dann wohl 2026 losgehen wird und die ersten Halbleiter dann im Saarland produziert werden.
Heute Nachmittag um 15.30 Uhr werden Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dann im Saarland erwartet. Dann wird es erste offizielle Informationen geben. Kommen wir noch zur Börse.
Ja, das können wir relativ kurz machen. Es wird da mit Spannung geblickt auf die FED, wie da die Prognose aussieht in Sachen Inflation. Der DAX ist nahezu unverändert aktuell. Er steht bei 15.124 Punkten.
Informationen von Max Dehling aus der SWR Wirtschaftsredaktion.